Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg.
Die neue Folge, wir, das sind Rainer Moritz und meine Wenigkeit Thomas Andi, besprechen heute drei aktuelle Neuerscheinungen. Wir sprechen über Constance Debrés Roman Love Me Tender, erschienen bei Matthes und Salz. Wir sprechen über Dana von Suffrins neuen Roman Nochmal von vorn, erschienen bei Kiwi, und über den Roman Heimwärts von Michael Lenz, erschienen bei S. Fischer. Wir fangen mal mit der französischen Autorin an. Die sagte mir vorher nichts. Sie haben den Roman hier ins Spiel gebracht und Sie haben ihn völlig zu Recht ins Spiel gebracht. Es ist ein absolut außergewöhnliches Buch. Wir mögen den Begriff beide nicht so. Sie mögen ihn auch viel weniger. Autofiktional, vielleicht müssen wir ihn gar nicht gebrauchen. Es ist ein autobiografisch fundiertes Werk, ein sehr schmales Werk. Es geht um eine Frau, eine Ich-Erzählerin, die etwas wirklich völlig Außergewöhnliches tut, nämlich was, Herr Moritz?
Ja, man muss vielleicht, ich widerspreche Ihnen ja ungern, Herr André, das wissen Sie, in dem Falle nicht mit dem Text selber beginnen, sondern man muss wirklich mit der Autorin beginnen, glaube ich, und ihrer Familie. Constance Debrés ist in Frankreich eine bekannte Person, immer schon gewesen. Sie ist 1972 geboren. Und das hat vor allem damit zu tun, dass sie einer Familie entstammt, die man manchmal die französischen Kennedys nennt. Das heißt, die Familie Debrés, wenn man sich den Stammbaum mal ansieht, hat allein im 20. Jahrhundert unglaublich wichtige Persönlichkeiten in der Politik. Einer war Ministerpräsident Frankreichs, berühmte Anwälte, berühmte Mediziner. Also diese Liste ist unglaublich beeindruckend. Und Constance Debrés hat einen Weg anfangs eingeschlagen, der sehr ähnlich dem war, was alle ihre Vorfahren gemacht haben. Sie ist Anwältin geworden, sie ist gefeierte Anwältin geworden, hat einen Aufstieg hingelegt. Und dann, und das spiegelt dieser Text Love Me Tender, der ja der zweite Teil einer Trilogie ist, die in Frankreich längst erschienen ist. In Deutschland ist nur dieser zweite Teil jetzt erschienen, der aber relativ unabhängig ist. Das heißt, die Hauptfigur heißt Constance D. Wir sind völlig überrascht und wir sehen eine Frau vor uns, die etwa im gleichen Alter ist wie die Autorin selbst. Sie ist im Text Ende 40, da setzt das Buch also ein paar Jahre vorher, ist ja 2020 im Original bereits erschienen. Und diese Constance D. hat sich verabschiedet von ihrem alten, hochbürgerlichen, eleganten, reichen Leben. Das hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Sie outet sich als Homosexuelle. Sie gibt ihren wunderbaren Beruf auf. Sie hat große Probleme mit ihrem Mann, mit dem sie sehr lange verheiratet war. Sie hat 20 Jahre. Sie hat einen 8-jährigen Sohn, Paul. Und als Constance D., die Hauptfigur, sich entscheidet, ein plötzlich ganz anderes Leben zu führen. Sie rasiert sich den Kopf kahl, sie tätowiert sich, sie hat auf dem Bauch die schöne Tätowierung Hurenkind. Hurenkind, Hurensohn, Sie wissen es besser, hat sie auf dem Bauch, Hurensohn hat sie auf dem Bauch eingraviert. Und natürlich ist der Mann, der Ehemann, entsetzt, er entzieht ihr das Sorgerecht, will ihr das Sorgerecht entziehen. Und das ist ein roter Faden dieses schmalen Textes, dieser Kampf um das Kind. Sie sieht ihren Sohn Paul sehr lange gar nicht und lebt nun ganz anders als vorher, um es höflich zu sagen. Sie lebt auf 9 Quadratmeter, sie lebt in Wohngemeinschaften, sie hat sehr wechselnde Liebschaften, um das auch mal freundlich auszudrücken. Das ist im Buch deutlich drastischer beschrieben. Also es ist das ein Roman, wenn man es so nennen will, eines völligen Lebenswandels, der Versuch, zu sich selbst zu kommen, wie es im Text heißt.
Ausstieg aus dem bürgerlichen Leben, das spielt sicherlich eine Rolle, eben die sexuelle Neuerfindung oder das Ausleben einer Körperlichkeit, einer Sexualität, die angelegt war. Es heißt an einer Stelle, dass das vielleicht ihr Mann auch irgendwo geahnt hat. Der Mann spielt eine Rolle und dann ist die Frage, dann kommen wir gleich zum Knackpunkt vielleicht, oder was in Frankreich eine große Rolle gespielt hat, der Roman hat natürlich polarisiert, weil er an Tabus anrührt. Ist das überhaupt erlaubt, auszusteigen so, und darf eine Mutter ihr Kind verlassen? Also, diesen Mann identifiziert man oder sympathisiert man mit dem? In diesem Roman geht es ja um ihre Sicht. Und wenn man als Romanautorin ist, muss es gar nicht darauf anlegen. Aber eigentlich ist es in der Regel eher so, dass man als Lesender mit der Hauptfigur die sich ja erklärt und egal, ob sie so krass ist wie hier oder nicht, man sympathisiert eigentlich eher mit ihr. Und diesen Schritt muss man erstmal machen, dass man, und das haben viele gemacht, so wie ich das wahrgenommen habe, eben auch in Frankreich vor allen Dingen, wo dieser Roman für Riesenwellen gesorgt hat. Mögen wir die eigentlich wirklich? Darf man das tun, was sie tut? Wie auch immer. Der Roman ist sehr schmal, Sie haben es gesagt, er ist, ich verwandelte das Wort krass eben schon, er ist krass, weil das, was diese Frau tut, eben krass ist. Er ist aber relativ, er ist oft nüchtern in der Sprache, manchmal aber auch nicht. Zum Beispiel diese, Sie werden sich's auch gemerkt haben, ich habe eigentlich nur eins zu tun. Ich muss schwimmen gehen, ich muss schreiben und ich muss mit Frauen ficken.
Das ist ein Zentralsatz des Buches, als sie versucht, ihren Alltag zu beschreiben. Sie führt sogar Strichlisten über die Frauen, mit denen sie im Bett ist. Das ist natürlich eine Provokation, immer noch ein wenig. Das wäre vor 50 Jahren nochmal eine andere Provokation in der Literatur gewesen. Nein, es ist letztlich der Bruch mit dieser bürgerlichen Gesellschaft, das haben Sie gesagt. Es ist vor allem aber auch die Frage, was darf man zugeben? Welche Gefühle darf man zugeben? Der Text setzt ein, schon mit der Frage, die Liebe zum eigenen Kind, kann die auch aufhören? Wir sind es gewohnt aus Liebesbekanntschaften, das erfährt Constance D. ja permanent, dass Lieben kurz aufflackern, wieder enden, am Boden zerstört sind. Aber die Eingangsfrage ist, kann die Liebe zu meinem Sohn Paul auch plötzlich enden? Ist das erlaubt? Nein, sagen natürlich alle. Die Liebe der Mutter zum Kind darf nie enden. Das ist ein Verbrechen in gewisser Weise. Und das allein wird schon am Anfang als Provokation in den Raum gestellt. Und die anderen wechselnden Liebschaften sind natürlich auch Provokation. Ich will ich selbst werden, heißt es sinngemäß an einer Stelle. Das ist das Interesse.
Es ist sehr schwierig, also schwieriger als vielleicht bei anderen Romanen. Wir sind ja in der Regel gewohnt, dass wir mit einem professionellen Blick daran gehen, dass wir uns angucken, wie ist ein Roman gemacht, wie ist er aufgebaut, funktioniert das alles. Bei diesem Roman ist das für mich ein bisschen anders und das muss man eben auch einfach sagen, das wurde auch in Rezensionen oft so aufgenommen. Wer liest diesen Roman wie? Wenn man selbst kleine Kinder hat, liest man ihn vielleicht anders. Und das sorgt dann eben für eine starke Emotionalisierung beim Lesen auch, oder auch, muss nicht ganz stark sein, aber man liest diesen, der Roman lässt einen letzten Endes nie kalt.
Und es ist auch ein Buch, das ist auch ganz wichtig. Es ist ja, wie gesagt, dieser Sorgerechtsstreit spielt ja eine zentrale Rolle.
Maros, versteht man den Vater irgendwie? Weil er scheint ja erstmal schwierig. Am Anfang ist es so, man denkt, dass die Autorin des Constance, sie möchte ihren Sohn ja eigentlich sehen. Aber es schwingt schon mit, möchte sie ihn eigentlich wirklich sehen, weil er hält sie doch vom Freisein ab. Man glaubt es aber erst.
Es vergehen auch Monate, wo sie ihn nicht sieht. Und wenn sie sich sehen, ist es schwierig. Es gibt, das sollten wir wissen, erwähnen, ja auch noch den Vater von Constance, der in der Touraine lebt.
Dieser Vater, ja.
Wenn es denn der reale Vater von Constance Debré ist, dann war auch der ein berühmter Journalist und Autor, der jetzt aber sozusagen vor sich hin vegetiert, dem Alkohol völlig ergeben ist, dort in der Touraine. Der wird aber immer wieder besucht. Manchmal darf Paul, der Sohn, auch mit. Es geht aber nicht nur um diese Fragen, was darf ein Mensch tun, wenn er unbedingt zu sich selbst finden will, um diese abgedroschene Vokabel einmal hier einzusetzen. Ist das alles erlaubt, was Constance die macht, der eigenen Liebe wegen? Sie geht ja auch mit den Frauen, mit denen sie ins Bett geht, nicht sehr zart und schonend um. Aber interessant ist natürlich auch, welche Rolle spielt die französische Gesellschaft? Man denkt ja, da sind solche Dinge, wir sind ja ungefähr im Jahr 2019, 2020, solche Dinge gar nichts mehr so Besonderes. Vor allem in Paris denkt man. Aber es kommt ja dann zu merkwürdigen Gutachten. Sie wird untersucht, in Anführungszeichen, unsere Hauptfigur. Und dann kommt es sogar zu einem wunderbaren Satz in einem der Gutachten. Ja, das sei schon so, dass Homosexualität und als Autor zu sein, Autorin zu sein, heute kein Hindernis Grund mehr sei. Das ist ganz erstaunlich.
Das wirkt dann schon seltsam, ja, aber das sind wir genau beim Punkt. Was möchte sie? Wird sie so total in ihrem Lebensentwurf, weil die französische Gesellschaft sich ihr entgegenstellt, die bürgerliche Gesellschaft schlägt zurück in Form von diesem seltsamen Gutachten? Wird sie deswegen so total oder ist sie schon total und absolut? Möchte sie so frei sein, dass sie den Sohn vielleicht doch eigentlich lieber gar nicht, sie möchte, der Sohn steht dem Schreiben im Weg, das sagt sie einfach mal einmal dezidiert.
Das ist radikal, ich glaube, das ist das Radikale an diesem Text, deswegen hat er in Frankreich natürlich nochmal für andere Provokationen gesorgt, weil dort die Familie Debré eben die Familie Debré ist. Das ist ein großer Unterschied. Das wäre, was weiß ich, stellt man sich eine deutsche Familie vor, die einen vergleichbaren Ruhm hat, dann wäre das auch ein anderer Skandal. Natürlich, das schwappt so nach Deutschland nicht über. Aber es geht letztlich um die Grundfrage, ich will frei sein, ich will in dieser Gesellschaft, in diesem kapitalistischen System frei sein. Kann ich das A überhaupt? Und wie radikal versuche ich das umzusetzen? Und Constance D. versucht das radikal umzusetzen. Es gibt eine schöne Szene am Schluss, im Ende des Buches, als sie mit ihrem Sohn mal wieder zusammen ist und sie dann natürlich schon auch in Sorge, wie nimmt der Sohn sie wahr? Hätte er sich früher mit langem Haar vielleicht lieber gesehen, jetzt dieses kurzgeschorene? Und dann sagt der Sohn an einer Stelle, nein, es ist schon recht so, du bist jetzt du, sagt er so. Und das ist letztlich das, was diese Figur will. Und also somit hat der Text auch durchaus so kleine Szenen, anrührende Szenen, etwa wenn sie mit ihrem Vater versucht zu sprechen, was keine großen Dialoge mehr sind, aber sie fährt immer wieder hin. Also es ist ein sehr verstörendes, aufwühlendes Buch.
Verstörend, aufwühlend auf jeden Fall. Und ich frage mich halt noch ein bisschen, ist es literarisch? Es ist gelungen, es gibt keinen Bruch, aber ich habe mich ein bisschen gefragt, muss man es wirklich als herausragend bezeichnen? Es ist relativ einfach. Jemand, der jeder, der so radikal lebt und der das dann einfach zu Papier bringt, es gibt kaum eine Kitschgefahr gibt es dort, ehrlich gesagt, kaum. Man kann da, würde ich behaupten, nicht so viel verkehrt machen. Sie merken schon, ich habe selbst gemerkt, versuche ich da irgendwie rumzumäkeln oder ein bisschen was von der Wucht zu nehmen, weil ich eben doch moralisch urteile als Vater kleiner Kinder, indem ich mich auch frage, kann ich den Mann, ihren Ex, der auch ein bisschen verloren rüberkommt, sie gibt sich nicht so viel Mühe, sich in ihn rein zu versetzen. Muss sie das eigentlich? Also Sie merken schon, ich lasse es nicht ganz so
sie
durch.
Sie wissen ja, Herr André, ich habe mit Moral in Texten nie was am Hut. Deswegen bin ich froh, dass Sie diesen Part übernehmen.
Aus Gründen vielleicht. Also diesem Werk, um es mal so zu sagen, kann man sich lange beschäftigen. Es lässt einen wirklich mit Fragen zurück. Und ich bin nun mal sehr gespannt, wie geht's weiter? Sie haben gesagt, eine Trilogie ist das. Sie wird wahrscheinlich natürlich über sich selbst schreiben.
Und das letzte Buch, was in Frankreich schon erschienen ist, ich habe es noch nicht gelesen, scheint kein autofiktionales Buch mehr zu sein. Okay, Nachdem diese Trilogie abgeschlossen ist, hat sie jetzt, das schaffen ja viele gar nicht mehr, sich vom autofiktionalen Trip zu lösen. Und das scheint Constance Debré gelungen zu sein. Aber wie gesagt, ich habe das neue Buch noch nicht selbst gelesen.
Da bin ich sehr, sehr gespannt. Also das ist dann wirklich die Frage. Ich bin hier bei 7 Punkten.
Ich bin auch bei guten 7 Punkten.
Kommen wir zum zweiten Titel heute, das Dana von Suffrin. Nochmal von vorn. Das ist eine sehr interessante Autorin, die hier in Hamburg keine Unbekannte ist, insofern sie zuletzt im Heinehaus Stipendiatin war. Ich hatte damals durchaus das Vergnügen, sie zu treffen. Sehr interessante Frau, ist ihr zweiter Roman jetzt. Ich glaube, den Kühne-Preis hat sie bekommen für ihren ersten, der hieß Otto, jetzt der zweite. Wie haben Sie das Buch gelesen, Herr Moritz?
Ja, es ist ein Vergnügen, diese Autorin zu lesen. Ich hatte auch mal das Vergnügen, sie zu moderieren. Auch das war ungewöhnlich, weil diese Autorin sehr offen heraus ist und nicht das sagt, was man erwartet, wenn es um ihre Bücher geht. Und Dana Sofrin, Sie haben Otto erwähnt, dieses verblüffende Debüt, weil es auch so ein komisches Buch war und sehr viel Resonanz gefunden hat. Und nun legt Dana von Sofrin, die ja im Hauptberuf Wissenschaftlerin ist, das darf man nicht vergessen. Sie hat promoviert, also sie kommt von einer ganz anderen Seite her, hat aber sozusagen immer einen Weg gefunden, dass diese Wissenschaft ihr im Schreiben nicht im Weg steht. Das ist ja ganz wichtig, das könnte auch ganz anders aussehen. Es ist, wenn man so will, wieder eine Familiengeschichte. Es sind wieder chaotische Familienverhältnisse, die Dana von Suffrin schildert. Und der Einstieg ist ein ganz klassischer, letztlich, der auch für sich genommen nicht so wahnsinnig originell ist. Wir haben die Ich-Erzählerin Rosa, der Vater, der in der Nähe von München in Moosach gelebt hat, in einem Haus, stirbt. Der Vater, ein Jude, der nach Deutschland gekommen ist mit höchsten Ambitionen vor langer, langer Zeit.
Aus Israel?
Aus Israel, genau. Der nicht diese Karriere in Deutschland gemacht hat. Er ist in einem Labor tätig gewesen, aber nicht der große Mediziner oder was immer er ein Wissenschaftler hätte sein können in Deutschland. Und dieser Mann stirbt nun, Herr Jerusha, und die Tochter hat die Aufgabe, und das ist ein Auslöser, der wie gesagt nicht schreiend originell ist, aber den ich hinnehme, das Haus muss aufgelöst werden. Das Haus muss aufgelöst werden, man muss sich kümmern um all das. Und dann gibt's da noch, das ist eben so von auch ein Schwesternroman, denn die Schwester Nadja, die gibt es, aber auch da ist das Verhältnis schwierig. Nadja taucht immer unter im Leben, wenn es schwierig wird. Man kann sie kaum erreichen, sie ist telefonisch nicht zu erreichen. Auch jetzt, so setzt das Buch ein, in einem zweiten Strang versucht Rosa, die Erzählerin, immer wieder vergeblich ihre Schwester zu erreichen, weil die ja mittun muss, wenn es jetzt um die Auflösung dieses Hauses geht. Das heißt, diese Auflösung, das Auffinden von allen möglichen Gegenständen, von Objekten, von Bildern, von Fotografien, führt dazu, dass der Roman nochmal von vorn die Lebensgeschichte, die Familiengeschichte, die sehr chaotische Familiengeschichte ausbreitet.
Man weiß dann schon relativ früh, was eben folgen wird, wenn man mit der Erzählerin diesen Raum betritt und diese Gegenstände auffindet. Es wird auf mehreren Zeitebenen eben erzählt vom Werden-Sein und vom Geworden-Sein dieser Familie, die auf eine Art eben dysfunktional war. Dieses Wort, um dieses Wort auch mal wieder zu verwenden, was man längere Zeit sehr en vogue war. Aber wie Dana von Sofen das erzählt, das ist absolut, würde ich sagen, meisterlich. Ich habe das, für mich hat dieser Roman, was ihre erzählerischen Fertigkeiten angeht, ihre stilistischen, nochmal den ersten übertroffen. Sie schreibt eine wirklich, wirklich überragende Prosa, möchte ich sagen. Und sie schafft es in diesem gar nicht so dicken Buch, eben sehr viel auf sehr engem Raum, sehr dicht zu erzählen. Da ist zum Beispiel die Ehe der Eltern, die Mutter eine Deutsche, eher eben aus Tel Aviv eingewandert. Also es gibt schon diese Pendelbewegung zwischen München und Tel Aviv in diesem Roman. Diese Ehe ist natürlich, muss teilweise ganz furchtbar gewesen sein. Da wurde wahnsinnig viel gestritten, die Eltern verstanden sich relativ früh nicht mehr, dann kommt es ja auch dann später, als ich lese das so, als die Töchter aus dem Haus sind, kommt es dann auch zur Trennung.
Genau, die Mutter verlässt den Mann Mordechai, vielleicht noch, um die Familie allgemein zu beschreiben, das sagt die Erzählerin einmal, diese Familie bildet eine Vielzahl psychoanalytischer Studien würdigen Familien, weil es sind nur chaotisch veranlagte Figuren in dieser Familie zu Hause. Alle Verhältnisse sind angespannt, sind schwierig. Und der Roman, Sie haben es angedeutet, blendet ja zurück, auch in die Vergangenheit. Die Eltern haben sich Anfang der 80er Jahre kennengelernt. Dann sind wir aber in Tel Aviv. Dann spielen die 90er Jahre eine wichtige Rolle. Aber letztlich kann man davon ausgehen, alles, was in dieser Familie passiert, ist furchtbar, ist chaotisch, ist oft auch sehr komisch. Das ist ja eine Qualität, die diese Autorin hat, weil sie gerade die Beziehung der Eltern, diese merkwürdige Ehe, die kein Mensch versteht, warum sind die beiden überhaupt verheiratet? Die Tochter erschrickt zu Tode, als sie dann mal gelegentlich, als die Eltern müde sind, sieht, wie die Mutter sich auf dem Sofa anlehnt an den Vater. Schon diese harmlose Szene sorgt für heilloses Erschrecken, weil man das nicht gewohnt ist. Man ist nur Streit, man ist nur Auseinandersetzung gewöhnt.
Ist auch eine Geschichte Israels. Es geht in den Yom Kippur-Krieg. Der Vater hatte einen Bruder, der dann auf fast schon ironische Art und Weise zu Tode kommt, nämlich nicht in Israel, sondern in Deutschland. Auch übrigens das Kennenlernen der Eltern war ja relativ strange. Man glaubt es eigentlich, kann es kaum glauben, beziehungsweise hatte die Mutter war schon mal in Tel Aviv in einem Kibbutz, und da gab es dann schon eine frühere Bekanntschaft mit dieser Familie. Also die Mutter ist auch sehr interessant natürlich.
Die Mutter will, wir müssen es deutlich sagen, ist stark philosemitisch. Ihr einziges Ziel, sagt man, ist ein Juden zu heiraten. Das ist egal, wer das ist. Und sie findet mit Mordechai Jerusha einen. Erst ist der Bruder auch noch im Spiele.
Genau, darum, das
aber,
meinte ich.
Sie will sozusagen als fast Akt der Buße einen Juden heiraten. Und das tut sie, aber es endet, wie gesagt, in diesem Familienchaos.
Vielleicht war sie etwas dann wahllos, hätte besser auswählen müssen. Aber die Erzählerin ist davon, von ihr erfahren wir übrigens auch, sie hat auch eine eigene Beziehung, die in die Brüche geht. Sie ist aber davon nicht so derangiert. Sie hat einen klaren Blick auf das. Sie ist nicht selbst, sie verliest nicht in Selbstmitleid. Sie forscht dem eher nach Wer waren meine Eltern eigentlich? Natürlich ist da auch, kommt da auch manchmal eine gewisse Melancholie zum Tragen, ein Blick darauf, dass alles hätte anders sein können. Aber
genau, man sieht ja andere Familien. Man denkt, warum ist es bei uns so furchtbar? Man denkt ja immer, es sei bei den anderen noch schlimmer als bei einem selbst. Hier ist es in der Regel nicht so, dass man natürlich ein bisschen melancholisch, wie Sie es gesagt haben, auch eifersüchtig ist auf das, was andere Familien haben. Immerhin, das wollen wir vielleicht verraten. Man denkt ja, das ist ein furchtbar schweres Buch. Schwer auch von den Themen her, weil hier werden schwierige Themen verhandelt. Aber es gelingt dieser Autorin eben mit Leichtigkeit von diesen Dingen zu erzählen. Und am Ende, das will ich zumindest diesmal ein bisschen verraten, scheint es ja so, als könnten sich die beiden Schwestern auch wieder annähern letztlich, als sei das nicht nur auf Chaos gegründet, weil man leidet ja auch schon darunter, wie dieses Verhältnis der beiden Schwestern ist.
Die Anlage des Romans würde ich auch als nahezu perfekt bezeichnen. Das Schwesternverhältnis spielt immer wieder eine Rolle, blitzt immer wieder auf. Man ist aber nie zu sehr bei einem Thema und dann bricht das andere plötzlich wieder herein. Es ist alles auf sehr geschickte Art und Weise miteinander verwoben von einer Autorin, die, wie man so schön sagt, die Fäden immer fest in der Hand hält. Ich bin bei Dana von Suffrins neuem Roman und nochmal von vorn bei starken 9 Punkten.
Das ist sehr, sehr viel. Ich bleibe bei schwachen 8 Punkten.
Ach, ist ja auch in Ordnung. Ne?
Ist auch in Ordnung, oder?
Auch jetzt, auch im dritten und letzten Buch in dieser Folge, sind wir fest in einer Familie. Wir sprechen jetzt über Michael Lenz und seinen Roman Heimwärts. Das ist ja auch auf eine Art ein Familienroman. Es ist ein Roman über Vater-Sohn-Beziehungen. Insbesondere, es ist ein Roman, bei dem wir auch davon ausgehen, dass das stark autobiografisch unterfüttert ist. Ja, was wird hier beschrieben? Es geht um einen Sohn, der später selbst Vater wird. Wir sind in einer Familie zunächst, die noch nachkriegs beeindruckt ist sozusagen, die beeinflusst ist. Der Erzähler dürfte so Anfang, Mitte der 60er geboren sein und beschreibt seine Kernfamilie, seine Herkunftsfamilie. Da gibt es einen Bruder, der früh eine Diagnose erhält. Also er ist erstmal Anfang in jungen Jahren sehr schwer krank. Später stirbt er auch früh. Der Bruder spielt eine Rolle, vor allen Dingen aber Mutter und Vater. Und insbesondere der Vater, die Beziehung dieses Erzählers zu seinem Vater. Wie ist die nämlich, Herr Moritz?
Ja, wir müssen vielleicht nochmal ausholen. Sie wissen ja, ich hole ja gerne mal aus am Anfang unserer Gespräche. Es ist ja nicht der erste Roman, der erste Text, in dem Michael Lenz sich mit seiner Kindheit, 1964 geboren, ein Dorf in der Nordeifel, das kennen wir auch schon aus anderen Texten. Da gab es mal die Erzählung Muttersterben, für die hat Michael Lenz vor vielen Jahren den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Dann hat er mal Sie haben ihn nicht zu Ende gelesen, ich habe ihn nicht zu Ende gelesen, 2018 den 1000-Seiten-Roman Schattenfroh, wo er wieder dem Vater nachgegangen ist, den Eltern nachgegangen ist. Und jetzt sind wir schon wieder in diesem Dorf in der Nordeifel, sind schon wieder bei Lenzens zu Hause. Man darf das, glaube ich, sehr deutlich, sehr stark autobiografisch lesen. Und es setzt wieder ein. Wir hatten das vorhin bei Dana von Suffrin. Da wird das Haus ausgeräumt. Und was haben wir hier? Auch das ein nicht wahnsinnig originelles Motiv, eine geheimnisvolle Truhe. Der Erzähler erinnert sich, dass da immer eine Truhe stand. Die durfte er nie öffnen. Zum Glück, die Verwandte, die auf ihn aufpassen soll, kommt nicht mehr recht in den ersten Stock. Da steht die Truhe im ersten Stock, das heißt, der Junge nützt das aus, sehr verständlich. Wir haben das alle gemacht, diese Truhe jetzt zu plündern, findet rätselhafte Dinge, ein Portemonnaie, ein Geschirrset, das nie benutzt worden ist, obwohl das unten das Benutzte in schlechter Qualität ist, eine Ballerina-Figur. All das findet er, das wird ausführlichst beschrieben, das ist der eine Teil, das heißt, dieser Text hat einen großen Schwerpunkt auf Dinge, das sind 30 Kapitel, die haben Überschriften wie Zettel, Parfum, Ferien, Schule. Das heißt, diese ganze Kindheit wird aufgeblendet mit diesen Objekten, die teilweise unmittelbar aus dieser Truhe stammen. Teilweise lösen diese Objekte Erinnerungen aus. Und dann haben wir, Sie haben es gesagt, die Elternfiguren. Da ist der Impulsprügler, wie es heißt, der Vater. Und da ist die Mutter, die depressive Mutter, die immer wieder sagt, sie kann nicht mehr länger in der Tretmühle Alltag arbeiten. Sie will das nicht mehr tun, sich ständig hier hinzugeben. Wir sind in einer Zeit, als das üblich war. Also das sind die Konstellationen der Figuren. Und Michael Lenz schickt sich nun an, zu erzählen von dieser sehr typischen Kindheit der 60er und 70er Jahre.
Das macht er stilistisch so, dass er ein genauer, ein detaillierter Beobachter ist, auch von Dingen. Er staffiert diese Realität aus, guckt ganz genau, wie war das damals, also gibt es so Beschreibungen, wenn er seinen Vater mal zufällig auf der Treppe traf oder so, dann war der Vater immer völlig verunsichert. Er wusste gar nicht, wie er seinem Sohn in dem Moment begegnet. Es gab da keinerlei Zärtlichkeit, es gab kein Interesse seitens des Vaters. Der Vater hat einmal in einem schwachen Moment, hat er seinem Sohn mal gesagt, dass er ihn, dass da doch durchaus Gefühle für ihn sind, muss man so zu sagen. Es geht also um eine Kindheit, die lieblos verläuft.
Und das Schlüsselwort ist vielleicht verheimlichen. Das fällt immer wieder. Das heißt, dieses Kind, alles, was es tut, alles, was es beschäftigt, muss heimlich ablaufen. Es kommt sogar zu Mordfantasien. Ja. Er stellt sich vor, wie es ist, wenn die Eltern tot sind. Er zieht sich in den Hobbyraum zurück, baut Insektengefängnisse, Teddybären und Puppen sind Ersatzeltern, es werden Eishockeypartien nachgespielt. Das heißt, dieses Kind ist völlig auf sich zurückgezogen, verheimlicht alles, was es tut, weil es weiß, es hat keinen adäquaten Gesprächspartner.
Und später ist dieses Kind selbst Vater und das ist in diesen Text hineingewoben. Es gibt da keine kapitelweise Abgrenzung. Es geht wie im Fluss, geht es ineinander über. Plötzlich spricht jemand anderes. Plötzlich nehmen wir die Welt auch wahr durch die Augen eines Kleinkindes, das aber nicht der eigentliche Erzähler ist. Also der Erzähler ist später selbst Vater und muss nun alles und will nun alles anders machen, muss man jetzt ganz...
Ich weiß, Herr André, Sie sind ja immer gerührt, wenn Vaterfiguren vorkommen in Texten, wenn kleine Kinder vorkommen, natürlich. Das hatten wir heute schon mal bei Constance Debray. Nein, Sie haben es richtig beschrieben. Ich finde das einen völlig misslungenen Teil des Romans, wie dieser Erzähler plötzlich Vater wie sein Sohn aufkommt, so ganz verschwommen an wenigen Stellen, muss man sagen, wie da etwas weitergegeben werden soll oder nicht weitergegeben werden soll. Ist der Vater geprägt durch seine schreckliche Kindheit in der Nordeifel oder nicht? Das wird völlig wahllos eingebaut in diesen Text, wie überhaupt dieser Text für mich nur eine Qualität hat. Und das ist auch keine besonders originelle Qualität. Wir haben das System des Textes ja beschrieben, diese 30 Kapitel, die von Objekten, Dinge wie Ferien, wie Schule ausgehen. Das heißt, der Text hat natürlich für jemanden, der in den 60er, 70er Jahren aufgewachsen ist, Wiedererkennungseffekt. Das haben solche Texte nun mal. Ich habe zum Beispiel lange nicht mehr an den Gucki-Fernseher gedacht. Ein Fernseher, wo man draufgedrückt hat, also eine Art kleinen Plastikteil, wo das Bild immer gewechselt hat. Das war mal in den 60ern ein beliebtes Objekt, Kaleidoskope. Dann gibt es die Kaffeekränzchen der Eltern. Dann gibt es einen Dampfentsafter. Wunderbar, wurden damals herrliche Säfte in deutschen Familien hergestellt. Man ist nicht einfach in den Supermarkt gegangen, um einen herrlichen Saft zu kaufen. Das heißt, diesen Wiedererkennungseffekt, diesen Aha-Effekt hat dieses Buch. Das ist völlig richtig. Aber es ist mir nicht gelungen, auch nach intensiver Lektüre, ein System zu erkennen. Es ist in meinen Augen wie ein Salzstreuerprinzip, das hier über diesen Text gelegt wird. Immer wieder kommt was Neues. Das hängt nicht wirklich miteinander zusammen. Und am Schluss war ich bei der Lektüre sehr, sehr müde.
Es kommt, jetzt habe ich Sie angepiekst. Ja. Jetzt kommen Sie richtig in Fahrt. Aber ja. Ich wollte noch mal kurz sagen, ich habe ja noch gar nicht mich dazu geäußert, wie ich das denn finde. Ja. Natürlich ist es klar, was hier geschehen soll. Also erstens mal geht es darum, zu beschreiben, dass natürlich jeder ist von seiner Zeit geprägt. Der Vater war es, der Vater des Erzählers, der kommt dann aus der Kriegszeit. Wir wissen ja, was da alles, wir müssen nicht nur das Weiße Band, diesen Film von Michael Haneke gucken, dass es dann da eben Traditionslinien gibt, auch der Erziehung, die ganz fürchterlich sind. Also das, was wir hier lesen, das haben wir erstens allen auch irgendwie schon begegnet. Was jetzt nicht immer, muss nicht sofort gegen einen Roman sprechen. Aber das, was hier geschieht, das für den Leser erstmal, für die Leserfreundlichkeit ist es nicht besonders groß, dass das einfach so auftaucht, aber kann man ja auch noch machen. Also plötzlich ist man in einem Kindergarten und ist eine ganz andere Szenerie. Aber es ist auf irgendeine Art und Weise wenig subtil. Man weiß, hier geht es eben ganz klar, hier geht es um die Weitervererbung von Erfahrungen. Es geht um Kontinuität oder um und von psychologischen Eigenschaften.
Aber dann hätte der zweite Teil, wo es um den Sohn des Erzählers geht, ganz anders gestaltet sein müssen und nicht so nach dem Zufallsprinzip mal ein bisschen eingefügt in diesen Text. Nein, es heißt an einer Stelle mal, und das war für mich dann das Strukturprinzip dieses Buches, als die Truhe ausgeräumt wird, da heißt es, sollten die Dinge doch erstmal da liegen und sich kennenlernen. Genau das tut dieses Buch. Es wirft die Dinge hin, es wirft die Geschichten aus der Kindheit hin. Diese Geschichten, die Michael Lenz, wie gesagt, nicht zum ersten Mal erzählt in Teilen. Und dann liegen sie da und der Leser ist sozusagen aufgeschmissen, weil es ist kein Strukturprinzip zu erkennen. Und ich bin nicht bereit, immer zu sagen, dass ein fehlendes Strukturprinzip schon dann das entscheidende Strukturprinzip eines Romans ist. Deswegen von mir 4 Punkte.
Ich erkenne an, dass es hier um eine gewisse Fürchterlichkeit geht. Also das Fürchterlichsein einer Kindheit, die muss bewältigt werden, eben schreiberisch. Sie haben es aber schon gesagt, das macht er nicht zum ersten Mal. Und vielleicht ist dieser Roman dann eben auch der Schwächste in seinem Oeuvre. Und er hat das auch in anderen Romanen, in dem Mutterbuch zum Beispiel, eben auch schon, ist ihm besser gelungen. Ich bin bei 5 Punkten. Das war die neue Folge von Next Book Please. Rainer Moritz und ich bedanken uns wie immer für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal mit dabei sind.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.